Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kiek an 161. Hallo Patrick.
Hallo Jan.
Hallo Urlauber.
Ja, hallo Jan, hallo Patrick, bin wieder da.
Ja, Ralf ist braun geworden.
Ohne Gips.
Ohne Gips, genau.
Ohne Gips, genau.
Das ist, glaube ich, das Wichtigere.
Ja, ich habe eine Woche lang, es schafft mich nicht hinzupacken, egal wie steil. Am letzten Tag, auf den letzten 200 Metern, habe ich es dann doch mal geschafft und habe den Freund meiner Tochter abgemäht, sozusagen. Er stand an der falschen Stelle.
Der hat jetzt Gips.
Der hat jetzt Gips. Ich nicht. Nee, alles gut. Alles heile. Es war wunderschön, kann ich nur empfehlen.
Das haben wir jetzt ja nicht gekostet hier, wa? Das dunkle Lager, der Naturtrüb.
Können wir noch machen.
Rennt ja nicht weg.
Das müssen wir noch machen. Das müssen wir vorher machen.
Machen wir eine Live.
Der
Live-Verkostung.
Der Bierdurst kommt von alleine, wenn wir gleich wieder über das Spiel reden.
Ja. Wir haben, wie gesagt, eine Kiste von Knut bekommen mit verschiedenen Bernauer Braugenossen Bieren, also Bernauer Zickenschulze Winterbock haben wir dabei, Rathaus Pale Ale, Helles Vollbier und das Bernauer Kantor. Wir haben schon viele gekostet, aber das Bernauer Kantor haben wir noch nicht. Da müsste ich erstmal einen Schluck, glaube ich, nehmen von dir. Bitte, genau. Und dann hat uns Knut ihr sagt, wir sollen nicht mal werten. Also wenn wir heute lallen, liegt es daran. Soll ja alle durcheinander trinken. Also,
aber interessante Etiketten, muss ich sagen. Sieht nach was aus.
Also das Kantorbier schmeckt ein bisschen rauchig, muss ich sagen.
Naturtrüb.
Ein bisschen süßlich auch, ganz leicht. Und kann man trinken, würde ich eine 2 bis 2,5 geben.
Kann noch keine Wertung abgeben, ich bin noch beim ersten.
Achso, du bist noch beim ersten, okay. Wir haben schon mal das Bernauer Rathaus Pale Ale Naturtrüb probiert und das ist bei uns nahezu durchgefallen, also besser als 3,0 wurde das nicht. Wir sind eben keine
Ale-Trinker.
Keine Ale-Trinker. Das helles Bio-Vollbier ist gut geworden. Also das wurde mit am besten bewertet von allen. Bei mir ist es der Winterbock, der mir persönlich am besten schmeckt und den trinke ich jetzt auch aus. Und ja, und dann kommen wir zu unseren Spielen.
Zu den Böcken.
Wir hatten 60. Geburtstag. Wir haben Verträge von Baumi und Trimmel verlängert. Baume und Trimmi, so wollte ich sagen, nicht Baumi und Trimme.
Aber Baum hat nicht schon vorletzte Woche.
War das schon?
Ja.
Okay.
Hat noch letzte Woche.
Gibt es sonst noch irgendwas vom Transfermarkt, was ich wissen sollte?
Nö.
Ein Abgang, vermeintlicher.
Also noch kein offiziellen. Ein Kral geht wohl zu Panathinaikos, aber da gibt es auch noch keine offizielle Meldung. Der Kicker hat jetzt nur berichtet, dass wir da nochmal 1 Million kriegen. Ansonsten nur das übliche Gerücht da, aber nicht handfestet.
Da steht ja die Frage, brauchen wir denn überhaupt jemanden?
Nee, aber es geht ja eher um Abgänge, um die beiden üblichen Verdächtigen. Ja.
Also wir brauchen, wenn welche gehen.
Ja, aber war ja trotzdem immer noch die Diskussion, unabhängig jetzt von den Verteidigern im Sturm, war ja immer, wir brauchen einen Knipser, aber wir haben ja eigentlich jetzt genügend,
da könnte sich ja noch ein Abgang andeuten. Man munkelt ja, dass Schalke Marin Ljubicic jetzt doch noch haben möchte, nachdem sie ja 6 Millionen aus den USA kriegen.
Sie wollen eine Ljubicic-Zange haben.
Ja, so ungefähr, ja. Wobei das eher ein Strich ist, weil einer spielt ja dahinter und dann rennt vorne.
Ja, okay, aber Dejan haben sie ja schon, ne?
Ja, aber der spielt ja dahinter.
Ja.
Aber gut, kein Problem. Genau, mal gucken. Hat jetzt auch nicht nochmal, aber es ist noch eine Woche jetzt, ab heute. Ich glaube, bis 2. Und dann schauen wir mal. Nächste Woche sind wir schlauer.
Also nach unserem Torverhältnis her brauchen wir welche. Also brauchen wir eigentlich nur jemanden, der regelmäßig trifft. Nur das Problem ist, jemand, der regelmäßig trifft, sucht erstens keinen neuen Verein und zweitens wäre er wahrscheinlich viel zu teuer für uns.
Ja, wobei ich nicht das Problem darin sehe, dass wir keinen Knips haben. Mit Ilic haben wir ihn da vorne, der gut ist, der viel ackert, macht und tut. Also ich glaube eher, das ist wie so oft bei uns in den letzten Jahren eher das Problem, sich die Chancen rauszuspielen. Wir spielen uns einfach zu wenig Chancen. Mhm. Was uns dann, kommen wir sicherlich gleich zu.
Nee, sagen so, wir mal, zu wenig Chancen.
War noch nicht fertig.
Ach so, okay.
was uns dann bei solchen Spielen wie am Samstag ja dann auch meistens teuer zu stehen kommt.
Ich finde nicht, dass wir zu wenig Chancen haben. Ich finde, wir spielen sie nicht gut genug aus. Also wenn ich mir die Statistik angucke von der Sportschau oder von irgendwelchen Fachmagazinen, dann war ja gerade das letzte Spiel gegen Dortmund relativ ausgeglichen an Chancen. Die haben einen überragenden Torwart gehabt den Tag mit Kobel, der ja keinen Fehler gemacht hat. Aber Chancen hatten wir, wir sind nur nicht präzise genug.
Also mir fallen, wenn ich optimistisch bin, 2, 3 Chancen ein. Und die waren in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit fällt mir eigentlich auch nicht ein.
Naja doch, Bocu hat nochmal aufs Tor geschossen.
Leite nach Ecke.
Ja, also es gab schon noch 1, 2 Gelegenheiten, Kopf aber
bei Lidic, also alle zweite Halbzeit oder so. Aber
wir sind wieder bei
ist
dem
ist die Frage, Problem, ob nur weil es in Richtung Tor ging oder ob es auch was Gefährliches war und da ist mir jetzt nicht hängen geblieben. Also mir
na,
persönlich.
Nein, du redest von Chancen, deswegen hatte ich gesagt.
Chancen. Ja, von Chancen, also Chancen ist irgendwas Gefährliches aufs Tor, nicht einfach nur irgendwas Richtung Tor.
Na, so dass es schon ins Tor jagen wäre, wenn der Torwart nicht da gewesen.
Ja.
Okay, du lächelst. Ich verstehe schon. Robert Hartmann hat das Spiel gepfiffen, der hatte diesmal ganz in Schwarz sich gekleidet. Der hätte eigentlich meines Erachtens auch ein gelbes Trikot tragen können, ohne weiteres. Hätte gut gepasst.
Ganz so schlimm fand ich nicht. Also ich fand ihn schlimm, aber jetzt in die Schublade fände ich jetzt ein bisschen übertrieben.
Ich wollte den Gag einfach machen. Weil, ja. Und also wir hatten eine relativ wahnsinnig tolle Choreografie mit einer Pyro angehauchten Show dabei. Das sah durch diese Kamera, die da schwebte in der alten Försterei an 4 Schnüren, sah das so ein bisschen aus wie 3D. Ich weiß nicht, ob du das nochmal angeguckt hattest.
Nee. Nennt sich Spider-Cam.
Wie auch immer. Die hat auf jeden Fall, also da stand die Legende nahm ihren Lauf, der Mythos begann zum Leben und da waren die 1906 waren Zahlen ganz weit hinten und dann wurde ein Mensch runtergelassen, der alles hatte, was die Geschichte von Union ausmachte, alle Emblems da drauf.
Ein Schlosserjunge, der seiner Latzhose die ganzen...
Genau, und der hat gerade Union geschlossert. Das konnte man so liegend sehen, in glühenden Buchstaben. Weilung.
Haben sie sich wirklich Mühe gegeben und war, also nicht nur Mühe gegeben, es war wirklich dem Anlass entsprechend perfekt.
Ja, und dann, wir haben ja die Chance schon vorweggenommen, Patrick Färf 1-2 ein. In der 6-Minute Freistoß Union, die hat alle Juranovic geschossen. Die Chancen und den hat er auf Ilic gepackt, der in der rechten Ecke, in die rechte Ecke köpft, aber da liegt Kobel schon. Den hat er im Prinzip darauf gemacht. In der 7. Minute spielt sich Girassi den Ball irgendwie durch und Leo hat den so ein bisschen versucht zu klären, aber spielt ihn im Prinzip noch besser in den Lauf von Girassi und ja, weiß ich nicht. Rönhoff kommt raus, riskiert alles, trifft aber wohl auch ein bisschen das Bein und vor allen Dingen Girassi trifft als Erster den Ball.
Ich glaube, er hat schon zuerst den Ball, also Rönhoff den Ball zwar
auch berührt, getroffen,
aber gleichzeitig auch Girassi abgeräumt. Ich sag mal so, Marke kann man geben, muss man nicht.
Na, er greift um Girassis Bein rum. Finde ich persönlich und deswegen weiß ich nicht genau, ob man den, ja, den muss man geben als Elfmeter. In der heutigen Zeit wird der sowas sowieso gegeben. wenn das irgendwo draußen gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht gegeben worden. Mhm. Weiß ich nicht. Als Foulspiel, aber da nicht. Aber zumindest hat Hartmann keine gelbe Karte gezogen. Das heißt, also er hat es nicht als Abräumen verstanden, sondern eher als Nachteil für Guirassy, für dann Elfmeter gibt.
Na, die rote gibt es ja nur.
Die gelb.
Ja, eine Karte gibt es ja mehr oder weniger nur, wenn es kein Ball orientiert ist.
Nee, dann gibt es rot.
Ja, beim Verteidiger. Aber.
Aber gelb gibt es bei einem Foulspiel. Was ein klares Foulspiel ist, dann gibt es gelb im Strafraum. Gibt immer. Und diesmal gab es keins. Weiß ich nicht, wie das deuten soll.
Ja, das spricht ja eher für meine, dann ist das jetzt für mich einfach auch kein Elfmeter war. Also für mich spielt drin um Ball. Wenn du als Verteidiger den Ball spielst und den Gegner dann trotzdem auch triffst, leicht, dann gibt es ja auch keinen Elfmeter. Ja, also wenn du den Ball spielst, spielst du den Ball. Wenn er natürlich ihn abräumt und dann irgendwie den Ball trifft, das ist natürlich, ne, also wenn ich jetzt in den Gegner reinrutsche, gefühlt so mit meinem ganzen Körper, dann ist klar, dass ich einen Ball treffe. Ne? Und in dem Fall geht er mit seinen Händen voran, trifft den Ball, dann ist das für mich auch kein Elfmeter. Und dann war das Spiel gefühlt schon gelaufen, weil dazu ist der BVB, das war mir dann schon klar in dem Moment, einfach zu souverän. Also die spielen überhaupt nicht mehr spektakulär, also selten. Aber dafür spielen sie unter Kovac halt sehr abgeklärt und man mögen ja die Fans spielen nicht.
Unter Beden.
Was?
Spielen ja unter Beden. Ich glaube, der Bruder heißt Kovac.
Nico. Nee, heißen Robert und Nico Kovac.
Ach so, Kovac.
Ante Čović. Aber dafür spielen sie halt sehr abgeklärt und souverän und das haben wir dann auch die restlichen 80 Minuten zu spielen bekommen.
Ja, man hat ja gesehen, das war ja nichts mehr von diesem dominanten BVB-Fußball, den man kennt, sondern wir hatten ja stellenweise mehr Ballbesitz als Dortmund.
Wir hatten mehr
Ballbesitz. Ja, die warten dann schon ab. Die warten dann ab, ne? Und die haben ja dann auch mit den Metscher und Bayer auch Spieler, die einfach auch eine gewisse Geschwindigkeit mitbringen, um dann die Lücken, also gerade die ersten 15 bis 20 Minuten fand ich uns hinten echt offen. Also ist ja die Borussia einige Male durchgekommen, Gott sei Dank nur nicht so erfolgreich, aber fand ich schon überraschend, wie wir da so offen standen.
Jedenfalls nach guten 3 Minuten Überprüfung und Guirassy-Behandlung wurde dann der Elfmeter ausgeführt und von uns aus oder vom Spieler aus in die rechte Ecke, ne? In die linke Ecke. Schießt Can und Freddy spekuliert ein bisschen auf den Panenka, hat man das Gefühl.
Genau, er sprang nicht wirklich,
oder? Er ließ sich aber noch fallen, aber wenn Can das genau das gemacht hätte, was im Afrika-Cup immer ein Spiel passiert, wäre, hätte er den gehalten.
Aber da hat auch Can keinen Elfmeter.
Emre Can ist da anders. Ja, dann stand es 1-0, wie ihr schon gesagt habt. Prüft Riasson nach einer Ecke Freddy und der macht eine Faustabwehr. Denn zum Beispiel in der 16. Minute spielt Wu den Ball ganz sauber, aber der wird dann am zweiten Pfosten von Svensson geklärt, obwohl dahinter Janik steht.
Wenn der durchgekommen wäre, wäre das der Ausgleich gewesen.
Wäre der Ausgleich gewesen. Und ja, nach 18. Minute richtig Ping-Pong in unserem Strafraum von Dortmund. Also normalerweise musste das 2-0 für Dortmund sein. Da schießen die 3 oder 4 Mal aufs Tor und jedes Mal geht der Ball in irgendeinen Spieler oder dann zum Schluss auch daneben. Und dann sind noch ein paar Chancen so weit. Bellingham fault Ansa gelbwürdig, habe ich mir in der 30. Minute aufgeschrieben.
Aber mit Gelb hat es ja, wie heißt er, Hartmann
nicht wirklich gehabt. Er hat nur eine gelbe Karte gezeigt und da hätte ich rot gesehen. Ja, aber, und dann gab es noch einen direkten Freistoß von Jovanovic, der so schlecht getreten war.
Schneller, höher, weiter.
Sehr gut, ja.
Ja,
ja und dann haben unsere Ultras das wieder kaputt gemacht, was sie mit der Choreo so gut gemacht haben. Die haben nämlich 10 Minuten lang irgendein Lied gesungen über Freunde hinter Stacheldraht. Und ja, ich fand's doof. Also das Stadion war auch ein bisschen grummelig darüber, weil das so ein Singsang war. Und in der Zeit fiel dann auch das 2-0 für Dortmund, was ja eigentlich ein Eigentor war, weil Ecke Riasson. Ihr habt alle Fußballgott gerufen, ich nicht.
Ich auch nicht.
Ach so, okay.
Da war die Laune schon das erste Mal im Keller, als ich den gesehen habe.
Und Kopfball Schlotterbeck, habt ihr auch alle Fußballgott gerufen?
Also vorm Spiel, nicht beim Tor.
Ja, vorm Spiel.
Ja, da habe ich sie
gerufen. Das wäre schlimm. Nach dem Tor Fußballgott.
Bei diesem Tor fault Girassi Ansa, sodass der nicht mehr verteidigen kann. Und gleichzeitig steht ein Spieler vor Frederik Rönn und nimmt ihn in die Sicht. Wie heißt der Schiedsrichter, der nicht mehr pfeifen darf?
Gräfe, Emanuel Gräfe. Wobei das Foul an Ansa habe ich nicht wirklich als Foul gesehen. Das war ein normaler Zweikampf.
Jedenfalls behauptet Manuel Gräfe, der Torwart wurde behindert und deswegen hätte man das Tor nicht geben dürfen.
Er hat dazu einen speziellen Fachbegriff verwendet. Kannst du dich noch daran erinnern?
Nein. Ich habe es ja auch nicht auf X gesehen, sondern ich habe es nur gehört.
Irgendwie so einen englischen Begriff dafür in dem Augenblick, dass es eine Abseitsstellung ist, weil der Dortmunder sich mit Renault auf der Linie hin und her schubst und demzufolge ist es eine Abseitsstellung, die aber einen bestimmten Begriff hat, irgendwie einen englischen Begriff hat er auch genannt und deshalb muss man dieses Tor eigentlich aberkennen aufgrund einer Abseitsstellung. Aber gut, ist ja nun mal Geschichte.
Interfering,
genau.
Mhm. Ja, also ich habe mich da so ein bisschen daran erinnert gefühlt an unser Nicht-Tor gegen Freiburg. Das wurde ja wegen Abseits, angeblichen Abseits nicht gegeben, weil der Spieler, der von uns im Abseits stand, dem Torwart ja angeblich die Sicht versperrt hatte und alles. Und für mich war das sinngemäß dieselbe Aktion. Der Torhüter, der Spieler von Dortmund, der unseren Torwart blockt, behindert, wie auch immer man das ausdrücken möchte, greift ja auch aktiv ins Spiel ein. Ja. Also ist der für mich auch im Abseits. Also es ist immer ein bisschen, kommt immer blöd rüber, wenn man 3-0 verliert und sich dann so viel über den Schiedsrichter aufregt, aber wenn man halt die Reihenfolge betrachtet, ist das halt auch entscheidend. Ne? Also über den Elfmeter kann man jetzt diskutieren, das ist vielleicht eine 50-50 Sache, aber das ist für mich halt eine klare Fehlentscheidung.
Ja, und dann hat gleich danach hat sich dann Emre Can sehr beliebt gemacht und in die Geschichtsbücher der alten Försterei eingetragen. Wir wissen ja alle, dass Spieler, die einmal da verrissen haben, nie wieder freudig empfangen werden. Und Emre Can hat da nach einer Rudelbildung Janik umgestoßen. Und ja, das war die einzige gelbe Karte im Spiel. Ich muss mal sagen, da kein Ball mehr im Spiel war, war das einfach nur aus Frust, ich stoße jetzt den Haberer um. Und dafür, für mich gibt es da keine zwei Meinungen, da muss es rot ihm für.
Ich sag mal so, es wird aber kaum selten, also wenn es nur mal so ein Schubsen ist, dann wird da selten rot gezeigt eigentlich in letzter Zeit.
Abgesehen, dass Janik ziemlich dramatisch gefallen ist.
Und ich wollte es gerade sagen, die ein bisschen Theatralik hat Janik auch noch da drauf gelegt. Also rot gibt es in solchen Fällen, wenn es wirklich, wir reden jetzt von einem Schubsen, ne, es war jetzt keine Kopfnuss oder so, dann wäre es nochmal was anderes. Aber oder wenn er ihn ins Gesicht so, ne, oder Hals, aber er hat ihn jetzt halt geschubst, aber da gibt es selten rot und das ist für mich auch okay. Also da gab es für mich andere Szenen, die mich deutlich mehr aufgeregt haben, als dass es da keine rote Karte gab.
Obwohl Can ja schon ein sehr emotionaler Typ ist, also der lässt sich ja zu solchen Sachen schon häufiger mal hinreißen.
Der lässt sich, glaube ich, auch, den stört es auch nicht, dass da welche Fangesänge dann kamen oder so, das ist ihm, glaube ich, wurscht. Ganz im Gegenteil, den stachelt ihn nicht eher noch an, um noch mehr in die Zweikämpfe reinzuhauen. Also ich glaube, wer war es denn? Ansa, der sich gegen mit ihm aufgeregt hat, der hat ja auch gesagt, es waren harte Zweikämpfe, er hat mal gefoult, ich habe gefoult und dann ist gut. Ja, also, wie gesagt, da gab es andere Szenen oder andere Sachen, die mich halt aufgeregt haben als er selbst.
Nein, vielleicht steht es ja nach deinem Gefühl noch 0-0.
Ja, sinngemäß. Ja, wenn du kannst nichts machen. Es ist halt einfach nur ärgerlich, weil du verlierst am Ende 3-0 und mindestens die ersten beiden Tore sind halt so
und dann wechselt, mega ärgerlich. Dann wechselt Baume komplett offensiv und geht volles Risiko, weil er natürlich irgendwie diese zwei Tore noch wettmachen will. Richtig, Ralf Bucu schießt nochmal aus 25 Metern. Und in der 84. steht dann Bayer sträflich frei. Aber das ist dann eben das Normale. Also entweder machst du das 1-2 oder kriegst du das 0-3. Und in der 90. haben wir doch mal eine Überprüfung eines Handspiels im Strafraum, was natürlich für Dortmund gewertet werden würde. Und das hat Schiedsrichter Hartmann dann gesagt, nee, das war ihm zu wenig.
Ich habe ja nicht mitgekriegt, dass da eine Hand
im Spiel war. Ich hab's gesehen. Also ich habe ja beim Streaming-Anbieter unseres Vertrauens geguckt. Es steigen inklusive unserem Spieler 4 Spieler hoch und Gyrassi ist, glaube ich, in der Zange drinne und kriegt den Ball im Prinzip beim Hochfliegen. Schlotterbeck drückt ihm mit dem Kopf den Arm nach oben und da fliegt der Ball dran. Also ich hätte das Hand, wenn das ein Handspiel gepfiffen worden wäre als Handspiel, das hätte ich dann
nicht mir mehr. Hilft immer, wenn ich dann überlege, was ist, wenn der Elfmeter jetzt gegen uns gepfiffen würde. Ja. Ob ich das gesagt hätte, okay, ja, ist Handspiel oder nicht im Sinne des Spiels. Also, ne?
Ja.
Also dann war es ein anderes Jahr, stand es ja auch schon 3-0, war dann, glaube ich, in der Nachspielzeit schon. Also Livambuku wäre durch gewesen oder fast durch gewesen über außen und wird halt festgehalten. Und da gab es auch nicht mal eine gelbe Karte. Und das sind so Sachen, auch wenn es 3-0 steht, das ist halt dann sinnbildlich für diese schwache Schiedsrichterleistung. Also es ist so, wenn es klar das ist, dann kommt uns auch nichts entgegen. Wir sind nun mal eine Mannschaft, die über einen Kampf kommt. Sag mal, wenn du dann natürlich einen Schiri hast, der sehr kleinlich pfeift, hilft es uns nicht gerade oder unserem Spiel hilft es dann nicht. Wenn dann einen Schiri hast, der wirklich jede Kleinigkeit abpfeift, aber wenn du halt einen Schiedsrichter hast, der so pfeift, so mal hier, mal da, auch mal kicken und dann aber für die klarsten Sachen nicht mal eine gelbe Karte zeigt, dann ist das halt einfach zum Kotzen, muss man so ganz ehrlich sagen. Und auch wenn es da schon 3-0 stand, das ist für mich dann einfach sinnbildlich für die Leistung des Schiedsrichters, der dem Spiel dann auch einfach nicht gerecht wird. Ne? Also Dortmund ist jetzt auch eine Mannschaft, die auch dagegenhalten kann. Die sind ja jetzt keine bloßweise vorne, sag mal, den einen oder anderen freien Fußballer, die können auch dagegenhalten. Also ob nun Anton oder Emre Can oder Riasson selbst.
Die spielen so einen ganz anderen Fußball als die Spitzenmannschaften.
Ja, aber auf jeden Fall sind das halt auch keine Kinder von Traurigkeit, die auch da ein bisschen dagegenhalten können. Und
und die würden sich auch nicht über einen schlechten Rasen beklagen, der natürlich top war, weil er neu war. Aber es gab ja andere Mannschaften, die sich...
Nein, der war schon ein bisschen gebraucht, aber...
Zu Recht, also der Rasen davor war schon eine Frechheit.
Auf dem Geläuf müssen alle spielen.
Macht's nicht besser, trotzdem war der Rasen eine Frechheit. Also.
Ja, wie gesagt, wir haben gegen Bayern, wir haben Stuttgart, Leipzig geschlagen. Bayern hat in der Nachspielzeit noch ausgeglichen. Und Dortmund war nun dieses eine Spitzenteam von den oberen vier, die sozusagen mehr oder weniger mal gezeigt haben, dass sie mit Kratzen beißen und rumliegen.
Hoffenheim hat auch gewonnen.
Hoffenheim hat auch gewonnen, sind ja jetzt unter den ersten vier, ja, richtig. Dass man uns damit bespielen könnte. Ich glaube, gegen Hoffenheim war noch ein bisschen zu früh. Obwohl Stuttgart war noch früher. Ja, man weiß es nicht. Es ist schwer. Und man wünscht sich natürlich in Borussia Dortmund, was einen tollen Fußball spielt, aber ich glaube, Niko Kovac hat sich vor allen Dingen damit abgefunden, dass er nicht Meister wird mit Dortmund, aber dass er so viel wie möglich erreichen will. Hm. Also, dass der zweite Platz ihm wichtiger ist, den sich zu erkämpfen und der ja nicht darauf aus ist, diese 8 Punkte, die jetzt wieder sind, zu Bayern aufzuholen, sondern vielmehr den Vorsprung, den sie haben, zu verteidigen.
Ja, vielleicht auch erstmal der etwas einfachere Schritt, sag ich mal, große Töne spucken würde auch ein Königin bringen, würde er ein bisschen Gelächter, glaube ich, nach sich ziehen, bei 8 Punkten Rückstand erstmal jetzt große Sprüche zu machen. Ja. Diese werden weiter ihre Spiele gewinnen. Nico Schlotterbeck hat es gut gesagt. Bayern muss noch nach Dortmund. Da hat Dortmund in den letzten Jahren immer mal ein 2-2 auch geholt. Und warum sollen sie nicht?
Auch nicht.
Ja, aber vielleicht sollen sie auch mal gewinnen. Kann alles passieren. Ist Ende Februar. Da könnte es sogar schon sein, dass da auch noch ein Champions-League-Spiel vorher und nachher ist. Wer weiß. Dann sind es vielleicht nur noch 5 Punkte. Aber...
Ja, aber wir gucken ja nicht auf andere Mannschaften. Wir gucken ja auf uns. Wir sind im Mittelfeld.
Na, wir gucken immer mehr auf andere Mannschaften, finde ich. Also vom Support her lassen wir uns in letzter Zeit ziemlich häufig davon leiten, dass der Gegner da ist. Das war schon mal besser. Also.
Das stimmt.
Dass man da.
Wobei, also, was war denn jetzt?
Na, Emre Can zum Beispiel. Und die Dortmunder besungen da über.
Ja, wobei man ja da auch die Mannschaft vom BVB und nicht die Fans besungen hat.
Ja, aber das war früher nicht. Früher haben wir uns angefreut, haben uns ja nicht darum gekümmert, ob der Gegner da war oder nicht. Also höchstens mal, dass man bis Icke bei einer Szene mal gepfiffen hat oder so, aber ich fand schon immer die als Union-Tugend besonders toll, dass wir eigentlich uns ja nicht auf den Gegner konzentriert haben, sondern uns an unserer Mannschaft abgearbeitet haben. Da haben wir auch mit genug zu tun.
Du meinst die Sprechchöre zu der zur Mutter von Helmut Can? Ja, meine, die Zeiten ändern sich. Früher hatten wir einen Kaiser, mittlerweile.
Ich hatte nie
einen. Du hattest nie einen, es gab früher mal einen. Aber auch Fangesänge ändern sich und ja, ich würde solche Sachen nicht überbewerten, gehören dazu mittlerweile.
Ich habe auch nicht gesagt, dass sie nicht dazugehören oder dass sie verurteilen oder weiß ich was, ist mir egal. Ich finde bloß, dass so diese erste Saison von der Bundesliga zum Beispiel, da war es eben noch so davon geprägt, dass wir vor allen Dingen uns feiern, dass wir da sind und selbst beim damals haben wir noch gegen Hertha BSC gespielt, fällt mir ein, selbst da war wenig bis gar nichts, wo man sich an Hertha BSC zum Beispiel abgearbeitet hat, obwohl Gründe dafür gegeben hätte, sondern man hat eben einfach gesagt, konsequent supporten von Union Berlin, und das wünsche ich mir wieder ein bisschen mehr. Und ich wünsche mir, dass Ali und die Leute, die bestimmen, was da gesungen wird, doch mehr auf das Spiel Einfluss nehmen oder vielmehr darauf reagieren, was gerade notwendig ist. Und ich finde, zu Anfang der zweiten Halbzeit wäre ein Knall ein Lied, was sozusagen richtig ansteckt, wo die ganze alte Försterei mitsingt, wahrscheinlich effektiver gewesen als so ein Singsang. Aber das ist meine Meinung, das muss jetzt nicht für alle gelten und jeder kann ja, ich hätte ja auch was anstimmen können, habe ich auch versucht, aber ich habe natürlich nicht die Mittel, um so viele Menschen für mich zu gewinnen, zumal das hinterm Tor auch ganz schön laut ist, aber grundsätzlich sind wir für unsere Scheißstimmung ja immer selber verantwortlich.
Ja.
Und ja, jetzt kommen die Wahrsagerspiele, würde ich mal sagen, jetzt fahren wir nach Hoffenheim. Am Sonnabend. Und danach kommt Freitagabend Frankfurt.
Freitagabend, ja.
Oh. Wollen wir hoffen, dass bis dahin die Straßenbahn wieder fahren?
Da wird mal interessant, wie wir dann zum Stadion kommen.
Union wird eine Buslinie einrichten wahrscheinlich.
Wie soweit ist denn da schon wieder?
Na, die Brücke, also du kennst ja jetzt den Weg, also eigentlich den alle laufen, die Dynamo-Brücke wird ja gesperrt. Komplett.
Die wird
auch,
da schon.
Auch für Fußgänger.
Die ist dann nicht
ab schwer. Jetzt, seit heute.
Oh.
Das heißt.
Du musst über das Forum.
Genau.
Durch den durch die Einfahrt zum Parkhaus, dann am
Forum vorbei. Und hinten vorbei bei der Absatzfalle lang, Richtung Sektor 4, ja.
Na, das wird ja spaßig, dann noch zurückzulaufen, wenn alle zurücklaufen.
Genau, das wäre interessant. Oder kann auch sein, dass vielleicht dann zu dem Zeitpunkt vielleicht ein schmaler Gang ist, aber wenn die Brücke da gemacht wird, dann wird da, glaube ich, keiner langlaufen dürfen.
Das war auch diesmal, also ich weiß nicht, was der Köpenicker oder was die Köpenicker Ordnungshüter da so fabrizieren, aber der Fußweg, wenn du nicht auf der Straße läufst, auf dem Rückweg, dann ist ja unter der Brücke kein Licht. Also auch wenn du auf der Straße läufst, ist kein Licht, aber auf dem eigentlich erlaubten Fußweg stehen diese Bauhalter, also diese Halter, diese Bodenhalter, damit die Bauabsperrung vernünftig steht, quer zum Gehweg. Und ich wäre da beinahe mörderisch drüber gefallen, weil man sieht natürlich nicht, wenn einer vor ihm läuft. Ja, also keine Ahnung, wer das abgenommen hat, dass man das so absperren darf. Ich hoffe, wenn die Brücke jetzt gesperrt ist, dann ist das sowieso sinnlos, dann brauchen wir darüber nicht mehr reden. Dann wird's ja, dann ist die dann sozusagen für immer Geschichte, oder was?
Nein. Irgendwie wurde mir nur gesagt, da werden irgendwelche Träger draufgesetzt und deswegen wird die gesperrt. Aber wir werden sehen, bis dahin sind 2 Wochen vorbei, vielleicht geht es ja dann wieder. Vielleicht kann der Verein ja dazu dann eine Auskunft geben, ob die Dynamo-Brücke zum Spieltag... Dynamo-Brücke.
Scheiß Dynamo-Brücke ist das.
Ist mir Wurst. Jeder weiß, was ihr meintest.
Hauptsache die Straßenbahn fahren dann, nicht so wie heute.
Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das Problem ist ja, dass die Oberleitung vereist ist und dann gibt es Mittel, da könnte man mit Glycerin einreiben, die Oberleitung, bevor das Eisregen gibt. Kostet natürlich richtig Geld.
Mit Nitroglycerin?
Mit Nitroglycerin wird natürlich noch besser. Und unsere modernen, hochmodernen Straßenbahnen kriegen eben wirklich arge Probleme in ihrer Technik, wenn die so Unterbrechungen haben durch Lichtbogen. Deswegen dürfen die bei dem Wetter einfach nicht fahren. Das ist, ja, ist so.
So, liebe Hörer, jetzt müsst ihr natürlich vorstellen, Jan Grobi wohnt in einer Gegend, wo nur die Tram hin, nur die Straßenbahn hinfährt. Hm. Und hierher zu kommen, ist dann schon schwierig.
Ja, das ist. Oder wohnt Patrick ja auch. Bin ja nicht alleine.
Er braucht nur einen Fahrstuhl benutzen. Der fährt immer. Oder meistens.
Meistens, aber meistens. Sag mal, es gibt Gegenden, Rieser Straße oder Hohenschönhausen, da ist noch extremer. Mhm. Aber wie auch immer, ja, das war heute kein schöner Tag für Berlins Nahverkehr.
Der Samstag war kein schöner Tag für den Fußball. Also zumindest nicht für uns.
Und der Freitag war auch kein schöner Tag. Überhaupt, der Trikot. Willst du noch was sagen, Patrick?
Zu dem Trikot?
Nee, zuerst zum Trikot.
Nee, lieber nicht.
Der Trikot scheint kein Erfolgstrikot zu sein. Die Frauen haben ja auch in dem Trikot gespielt. Mhm. Und ich war mit Patrick.
Ja, du warst beim Frauenspiel?
Nein.
Fast.
Ach so. Fast.
Patrick hat eine Einladung von mir, die ich bekommen habe, angenommen, dass wir nämlich zur CDU Lichtenberg zum Neujahrsempfang gegangen sind. Und deswegen hatten wir keine Zeit, in die alte Försterei zu gehen. Und nicht, dass wir jetzt plötzlich CDU-Fans sind, aber die CDU lädt sozusagen alle gesellschaftlichen Gruppen, die in Lichtenberg vertreten sind, ein, von links bis in die Mitte, von Ärzten über Fahrradclubs bis hin zu Autoclubs.
Und zu welchen gesellschaftlichen Gruppen gehört ihr?
Ich gehöre zum ADFC, zum Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, und wurde in der Funktion eingeladen und durfte noch eine Person mitbringen, das war Patrick. Und das war quasi zeitgleich mit dem Frauenspiel und deswegen habe ich es nur Real Life gesehen.
Mhm. Ich kenne da auch ein paar Leute, deswegen, die ich dann noch nach einer Weile mal wieder gesehen habe.
Deshalb. Also der Andenpakt, der Lichtenberger Andenpakt sozusagen, da war Patrick mit bei. Andenpakt für die Geschichtsbücher waren, früher haben sich irgendwann mal in Südamerika die ganzen Jung-CDUler getroffen und haben ausgemacht, dass sie sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen, dass sie aber keinen anderen zulassen, und das hat Merkel aber durchschaut und hat die dann trotzdem gegeneinander ausgespielt. Ja, kann man googeln, wenn sie anpackt.
Aber es gibt noch ein paar andere Parteien, die man auch wählen könnte. Bis auf eine.
Nee, die war auch nicht da. Das war das Erstaunliche, dass die CDU wirklich alle Parteien eingeladen hat, die in Lichtenberg wählbar waren, bis auf die eine. Ich habe aber auch, von die andere auch nicht, die neu gegründete. Die waren beide nicht da, aber alle anderen waren da. Und ich fand es ganz amüsant, mich mit so Leuten unterhalten. Ich habe mich mit dem Vize von Kai Wieseke, der Fahrgastverband, also der Zweite, der da mitmacht, unterhalten. Das war entspannt. Dann hat einer von der CDU gesagt, ob wir nicht mal leise sein können, weil er gerade eine Rede gehalten hat. Da habe ich dann zu ihm gesagt, nachdem die Rede dann vorbei war, habe ich mich entschuldigt, dass wir geredet haben. Und habe aber nicht gewusst, dass da einer zuhört. Aber jetzt weiß ich, dass einer zuhört, dann musste der selber lachen. Ja, aber nee, war eine gute Veranstaltung. Und dann waren wir auch relativ zeitig wieder zu Hause.
Ja, kurz
nach. Also das Buffet abgeräumt und ab nach Hause.
Buffet war gut.
Ja, war okay, war. Es war ganz schön voll.
Ja, das stimmt.
Aber es war, wie gesagt.
500 Leute waren da in so einem kleinen Raum.
Ja, bei unserem Neujahrsempfang auf Arbeit sollte eigentlich der Regierende eine Rede halten. Er kam nicht mit der Begründung, er müsse sich um die Folgen des Stromausfalls kümmern.
Hat er Tennis gespielt?
Ja, wahrscheinlich war er wieder Tennis spielen.
Okay.
Es war sogar eine Kollegin da, die war im Tennis-Outfit da.
Okay.
Aber gut, nur so nebenbei. Aber Buffet war auch gut.
Okay, dann kommen wir mal zu den Frauen. Patrick, wenn du willst, kannst du bleiben, wenn du nicht.
Nee, ich würde mich dann verabschieden. Dann könnt ihr erstmal hier entspannt.
Dann drehe ich dich leise, ja?
Ja.
Na klar. Macht's gut, schöne Woche. Ciao. Dir auch. So, Ralf, ja, wir haben sozusagen am Freitagabend um 18.30 Uhr gegen die Frauen von Bayer Leverkusen gespielt. Und wir haben Neuverpflichtungen Zwei Innenverteidigerinnen, Amber Tysiak und Silje Skara Helgesen. Die eine aus...
Die eine kam von den Hammers, oder?
Ja, von West Ham, ja, und die andere aus Norwegen. Dann haben wir eine Mittelfeldspielerin verpflichtet, Lia Kamba. Und Julia Kassen von Carl Zeiss Jena aus im Tor. Mhm. Und dafür verabschiedet haben wir die Melanie Wagner. Und verlängert haben wir mit Leonie Köster. So viel zu den Transferaktivitäten, die wir hatten.
Die eigentlich sehr gute Transfers sind. Also, wenn man sich die Damen mal so anguckt, die wir da geholt haben, mit Sicherheit nicht billig. Also der Verein, unser Verein packt wirklich Geld rein.
War der Rekordtransfer, oder?
Ja.
Der Leute.
Genau. Die Frage ist, gut, das Spiel ist, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Wir haben geführt und haben dann doch verloren, letzten Endes. Aber die Frage ist, haben wir mehr erwartet von dieser Saison?
Na, erstmal würde ich zum Spiel, also ich habe es mir wirklich nochmal angeguckt, die Amber Tysiak hat ja von Anfang an gespielt und hätte sich gleich mit einem Tor eigentlich belohnen können, nach einer Ecke. Und dann gab es verschiedenste Chancen, Freistoß von Bayer zum Beispiel an den Pfosten. Ja, also eigentlich braucht man nicht alles erzählen, aber das war ein Festival der Chancen auslassen. Also wer kann es besser? Und ich glaube, Leverkusen war da auch einen Tick besser. Die hatten viel mehr Chancen, die 100% die Tore werden müssten als wir. Und haben daraus aber in der ersten Halbzeit ja nichts gemacht. Und wir dafür bei einer fast direkten Ecke von Heisi, wo die Torwartfrau von Leverkusen so richtig schlecht aussah, fand ich, macht Dina das 1-0. Und
das hatte ja ziemlich lange Bestand eigentlich.
Das hatte ziemlich lange Bestand, so ja, bis zur gelb-roten Karte für Ruby Grant, die Eileen Campbell ins Gesicht getreten hat.
Ach.
Naja, also so wollte den Ball kriegen, also die Fußspitze landete auf der Nase. Also nicht ins Gesicht getreten in dem Sinne, dass er ihr die Sicht wegschießen wollte, sondern Eileen hat den Ball mit dem Kopf gespielt und Grant hat im Prinzip das nicht gesehen, dass der Kopf da kommt.
Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nur im Ticker gelesen, saß zu dem Zeitpunkt in einem Stadel sozusagen, im tiefsten Bayern. Und da stand aber nichts, warum die Gelb-Rot bekommen hat.
Okay. Gut, dann kann ich es dir erklären, wenn du möchtest. Die hatte schon das erste Mal Gelb gesehen, irgendwie für ein ziemlich hartes Einsteigen gegen Heikkinen. Und dann, wie gesagt, kurze Zeit danach, also 13 Minuten später, wie gesagt, hat sie dann Gelb-Rot kassiert. Und damit war eigentlich das Spiel gelaufen, dachte man. Gut, ich wusste auch beim Sehen schon, wie es endet. Also insofern war es schwierig für mich, die Spannung aufrechtzuerhalten. Schaffen wir es noch durchzuhalten. Dann gibt es einen direkten Freistoß. Ungefähr so einen Meter hinter der Strafraumgrenze. Und drei Leverkusenerinnen ducken sich. Und erst dann sieht Kara Bösel den Ball, aber viel zu weit weg von der Position, wo er einschlägt. Also sie ist machtlos. Also ich sage mal, wenn man die Mauer richtig stellt, dann stellt man die eigentlich so, dass der Torwart, die Torhüterin den Ball immer sieht. Ja. Und hätte man verhindern können, 1-1. Und das 2-1, da war Fudala ziemlich stark. Kögel löst sich von ihrer so langsam und allmählich von ihrer Gegenspielerin und geht immer einen Schritt weiter und als sie dann weit genug weg ist, läuft sie dann in Richtung Tor und genau in dem Moment spielt Fudala den Ball zentral in die Mitte und da gibt es keine Chance und plötzlich steht 2-1, 90 plus 2. Das war sicherlich ärgerlich für alle, die im Stadion waren, für alle am Bildschirm auch. Aber wenn man im Stadion 90 Minuten lang gefroren hat und es war richtig kalt, dann ist es, glaube ich, so, wenn man dann 1-0 geführt hat und eigentlich, dann ist es so ein richtiger Downer. Also man hat auch gemerkt, dass die Leute geknickt waren.
Ja.
Und
Ich hatte im Vorfeld ein paar Stunden vorm Spiel noch mit Bettina telefoniert und wir waren beide der Meinung, das wird ein gepflegtes 2-3-1 für uns.
Ja, das war eigentlich zu erwarten, weil Leverkusen auch ganz schlecht in den letzten Spielen war.
Mhm.
Also war schlagbar auf jeden Fall. Schon wie im Hinspiel waren sie auch schlagbar, da haben wir auch selber die Tore gemacht quasi.
Mhm. Ja. Und Leverkusen kommt nun nicht gerade als die Übermannschaft her, hat aber natürlich tolle Einzelspielerinnen, die auch mal den Unterschied ausmachen können. Das ist, die Wamsa ist so ein Fall und auch die Fudala. Also die können, wenn sie ins Spiel eingebunden wären und ihre Chancen nutzen, das kannst du die fast nicht verteidigen. Also vor allem die Fudala nicht.
Ja. Jedenfalls, weiß ich nicht, wir können ja drüber reden, weil du schon mal angefangen hast, wo geht's hin, was erwarten wir? Ich sag mal, wer noch erwartet, dass wir große Dinge in dieser Saison reißen, wird sicherlich enttäuscht werden. Wer erwartet, dass wir unten drin gedrückt werden, wird genauso enttäuscht werden. Ich glaube, dass wir uns noch weiter stabilisieren werden. Also das sah ja schon mal ganz gut aus, wie wir gespielt haben. Wir müssen immer noch weiter zielstrebiger werden bei der Chancenverwertung. Mhm. Die Mitspielerinnen müssen sich besser finden und nach vorne vor allen Dingen schneller durchstecken, obwohl da schon viel zu sehen war. Also wenn ich sehe, wie Steuerwald den Kopfball da ans Gebälk setzt, wenn ich sehe, dass Aileen abgepfiffen wurde, war vielleicht knapp abseits, vielleicht war es auch kein Abseits. Also sie haben sich auch schon Chancen herausgearbeitet, die unglücklich dann verhindert wurden, in irgendeiner Weise. Aber grundsätzlich muss es effizienter werden. Also daran muss man arbeiten für die nächste Saison. Aber ich glaube, das wird man, das weiß der Stab auch. Und eigentlich spielt er und man sagt ja, die Leute haben daraus gelernt mit dem Verletzungspech und werden anders trainieren. Also die Intensität im Training ist eine andere jetzt sowohl.
Mhm.
Und ich denke, dass wenn die Mannschaft dann oder das Team dann richtig eingespielt ist, werden wir auch Sachen gewinnen, wo wir heute noch nicht mit rechnen. Aber wir werden auch trotzdem immer wieder Rückschläge haben, weil wir sind einfach ein Neuling in dieser Liga. Und da zahlst du Lehrgeld. Und nur hat Hamburg zum Beispiel gegen Essen gewonnen, was per se eigentlich das bessere Ergebnis war, obwohl Hamburg ja Vorletzter war. Aber dadurch sind die alle ein bisschen weiter runtergerutscht. Also wir haben eigentlich ein bisschen Luft nach unten. Leipzig ist noch unter uns. Essen, Jena, die sind unsere nächsten beiden Gegner. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir jetzt in Essen und dann zu Hause gegen Jena auf jeden Fall 3 Punkte machen jeweils. Ja, da gibt es keine Entschuldigung. Und dann bist du eigentlich schon fast durch.
Ja, wobei die zu Beginn der Saison, da hatte man andere Vorstellungen, wo wir landen. Und wenn man sich dann die ganzen Fachjournalisten anhört, die waren alle der Meinung, bei dem Kader kann man eigentlich nur unter den ersten 5 oder 6 landen. Dachten wir ja eigentlich auch. Obwohl es ja eigentlich immer nur hieß, wir müssen erstmal die Klasse halten, aber wir haben schon damit gerechnet bei dem Kader, dass wir oben mitspielen. Das ist ja, der Zahn ist uns ja relativ zeitnah dann gezogen worden. Aber ich vermisse so diesen Turnaround, diesen Wendepunkt, wo man sagt, okay, jetzt haben sie es begriffen, begriffen haben sie es ja von Anfang an, aber jetzt kommt der Punkt, wo man das umsetzt, wo man merkt, dass in der Hinrunde das nicht geklappt hat. Oder man hat ja gewusst, woran es liegt. Chancenverwertung unter anderem.
Ja, man hat aber auch selbstverständlich nicht damit gerechnet, dass es viel Verletzungspech gibt. Ich weiß nicht. Also uns ist ja stellenweise drei Viertel der Stammtruppe ausgefallen.
Mhm.
Ja, uns ist die Geschwindigkeit ausgefallen. Wenn ich nur daran denke, wie wir den ersten Spielen sozusagen agieren konnten, Schneider,
Reisner,
genau, auf der einen Seite in der Mitte, das fällt mir gerade nicht ein, wie heißt denn, die aus Frankfurt gekommen ist,
Pavolek?
Pavolek, genau. Das sind ja wichtige Stützen gewesen, die dann weggefallen sind und andere waren dann auch überspielt und konnten ja nicht anders. Und ich wage mal auch die Prognose, dass es für Katja relativ schwer wird, noch in die Startelf zu kommen. Ja, wenn alle fit sind. Mhm. Weil die Mannschaft oder die Truppe ist jetzt breit aufgestellt. Aber klar ist diese Erwartung, wenn du so berühmte Namen holst, dass du dann mit der Erfahrung, dass Union ja jede Liga erstmal am Anfang sich anguckt und dann doch überspringt oder übersprungen hat, haben die Experten natürlich viel zu viel von uns erwartet. Ich glaube, der Druck war auch dann zu hoch.
Mhm.
Also würde ich so denken.
Aber auch die Erwartungshaltung von uns.
Ja, das habe ich aber schon mal irgendwann anders gesagt. Auch hier, aber in einer anderen Sendung, dass ich da auch in mich gehen muss. Meine Erwartungshaltung war einfach zu hoch. Ja. Mhm. Also du kannst, wir haben ja auch bei den Männern gesehen, in der ersten Bundesliga-Saison sind wir Elfter geworden und waren damit recht happy. Aber wir haben da auch viel Lehrgeld bezahlt. Ja. Ja, also wir haben Spiele aus Sande gegeben, die man nicht verlieren hätte müssen. Wir haben allerdings auch Spiele gewonnen, die man eigentlich nicht gewinnen kann.
Mhm.
Ja. Dortmund, Hertha, sei da erinnert. Und genauso ist es jetzt bei unseren Frauen. Die erste Liga hat eine andere Dynamik. Und
obwohl die Voraussetzungen für unsere Frauen eine ganz andere sind in der ersten Bundesliga-Saison als für die Männer, weil in der Frauen-Bundesliga sind nicht alle Profis.
Das stimmt, aber
wir kommen als gestandene Profis, Profimannschaft dahin. Und
wenn du eben zum Beispiel auch siehst, dass Mannschaften, jetzt sage ich es doch Mannschaften, und weil es einfacher ist, sage ich jetzt so weiter, Mannschaften sagen, dass Mannschaften wie Nürnberg zum Beispiel durchaus weniger Verletzungssorgen haben und dann zum Beispiel mal 1-1 gegen Freiburg spielen jetzt am Wochenende, da siehst du doch schon, was passiert. Oder du brauchst schon irgendwo diese Breite des Kaders und ein bisschen Glück auch, dass du so eine Spiele an dich ziehst und dann wird es wahrscheinlich ein eigener Lauf. Und wenn du aber ständig Spiele in unglückliche aus der Hand gibst und wegen individueller Fehler oder Aussetzer auf die Verliererstraße gedrängt wirst, dann bist du nicht gerade der Sicherste, der Selbstsicherste. Und das macht auch was im Kopf. Und ich glaube, damit haben unsere Frauen auch gerade mächtig zu kämpfen. So diese Quäntchen Glück, was die Männer gerade haben, ja, in den entscheidenden Szenen dann doch noch das 2-2 gegen Mainz zu machen, doch noch auszugleichen gegen Stuttgart und Unterzahl. Das passiert jetzt den anderen und wir kriegen die Dinger und das ist ärgerlich. Und wir haben es eh mal hart bei den Männern erlebt mit Heidenheim. Die Frauen kriegen sie jeden Spieltag im Prinzip aufs Brett geschmiert.
Mhm.
Das ist natürlich anstrengend, aber ich glaube, sie ziehen sich da auch wieder raus.
Sind ja noch ein paar Spiele. Ich glaube auch nicht, dass wir in große Abstiegsnöten kommen könnten.
Wer nicht mehr absteigen kann, ist übrigens Bayern München seit gestern.
Oh.
Mit dem 4-0 gegen Leipzig haben sie sozusagen, sind sie uneinholbar vor Jena und Essen. Und das sagt viel aus, wenn man am 15. Spieltag von 26 schon den Klassenerhalt gesichert hat. Also dann siehst du auch, dass eine gewisse Ungleichheit bei den Frauen gibt. Das ist eigentlich schade, dass Wolfsburg und Bayern so sehr enteilt sind, dass es da ja nicht mehr um Platz 2-1 oder so geht, sondern nur noch um Platz 3 für den Rest.
Ja.
Und aber von dem Rest sind wir überall in der Lage, jedes Mal ein Spiel zu gewinnen. Ja, wir sind aber auch in der Lage, jedes Spiel zu verlieren.
Ja, also die nächsten Spiele werden es zeigen, wohin der Weg geht.
Ja, Jena bei uns zu Hause ist natürlich, da erinnern sich alle an den Pokal.
Mhm.
Das ist natürlich, das ist das Must-Win-Spiel.
Mhm.
Auf jeden Fall, das musst du auf jeden Fall gewinnen. Gegen Essen kannst du vielleicht noch unentschieden spielen, aber gegen Jena musst du zu Hause gewinnen. Das gibt keine Alternative dazu.
Mhm.
Und ja.
Ja, wir haben bei den Damen Verletzungen dabei, wo ich mich frage, was, also Tomke Schneider, man hat ja eigentlich nie gesehen, wie sie sich verletzt hat, eigentlich in keinem Spiel, und sie fehlt seit Monaten.
Das wird auch intern aufgearbeitet, habe ich gehört, aber ich bin jetzt nicht in der Lage, da Vorhaltung zu machen, irgendjemanden oder weiß ich was, das haben die nicht mit Absicht gemacht, aber das war Thema. Das war Tatsache Thema, wie das passieren konnte, und da waren einige in der Kritik, und ich würde sagen, wir gucken mal, was passiert, wir gucken mal, wie es weitergeht. Die Lösung kann ja nicht sein, wir verpflichten jedes Mal zwei Mannschaften, damit wir mit einer Mannschaft durchspielen können.
Nee, na, Ika war ja nun schon mal wieder dabei und jetzt wieder nicht mehr, oder wenn ich das richtig...
Ja, die war im Training dabei, aber gespielt hat sie nur, wurde nur eingewechselt, vielleicht hat es diesmal nicht gepasst, weil Leverkusen eben die Geschwindigkeit eher nicht zulässt, weiß ich nicht.
Ja, aber das ist das, was mir bei jedem Spiel der Damen auffällt, dass wir über die Flügel, wir haben durch Campbell eine schnelle Spielerin, aber uns fehlt auf dem Flügel im Prinzip die Geschwindigkeit, um vorne Campbell
oder Campbell?
Campbell, glaube ich.
Aber eigentlich kommt sie aus Österreich.
Aber mit englischen, irischen Vorfahren, glaube ich. Glaube ich. Wissen tue ich es nicht.
Riesen oder Riesen, ne?
Das ist ja, für ihn ist ja beides in Ordnung.
Genau.
Weil norwegische Mutter, glaube ich, und englischen Vater irgendwie. Irgend sowas. Aber egal. Uns fehlt einfach Geschwindigkeit und das merkst du halt immer wieder. Ich meine, du kannst so eine Spielerin wie Tomke Schneider und Naika halt nicht 1:1 ersetzen.
Nee,
wäre kannst, schön, wenn man das könnten.
Du kannst viele Spielerinnen nicht 1:1 ersetzen. Und das braucht auch Zeit. Und wir werden sehen. Also ich würde jetzt nicht in die Glaskugel gucken wollen. Wir werden die nächsten Spiele beobachten. Ab März wird das Wetter auch wieder schöner. Ich hasse Winter. Ich finde das total furchtbar, wenn man da so eingepackt steht und sich nicht so richtig bewegen kann und auch teilweise gehemmt wird, mitzumachen. Und ja.
Ja, jetzt, wo ich aus dem Skiurlaub zurück bin, hasse ich auch im Winter. Kann weg jetzt.
Okay, wollen wir noch zur Geschichte von Union
kommen? Ja.
Vielleicht hat sich ja der eine oder andere gefragt, warum dann nun 06 stand, 1906, wo wir doch den 60. Geburtstag gefeiert haben. Am 17.06.1906 wurde der FC Olympia Oberschöne Weide gegründet und der hat sich dann ein halbes Jahr später im Januar dem BTU FC Union von 1892, übrigens deutscher Meister von 1905, angeschlossen.
Genau. Und wer das wirklich mal abgehen möchte, Plönzeile 41, da ist der Gründungsort. Genau. Und dort steht auch eine Tafel.
Da steht das alles ganz genau, da habe ich es auch ein bisschen her.
Genau.
Und dann hat man 1909 sich da wieder ausgruppiert und hat unter dem Namen SC Union Oberschöne Weide weitergespielt. Nachdem der Krieg zu Ende war, haben die Russen das anders gesehen und haben gesagt, SC Sportclub ist nicht, das sind Sportgemeinschaften. Und dann hießen wir Sportgemeinschaft Union Oberschöne Weide und 1900.
Die es übrigens bis heute gibt, nach wie vor,
nur stimmt,
noch Kegeln.
Aber als Kegelclub, genau. Und dann ging es um die deutsche Meisterschaft in Kiel gegen den HSV und da durfte man nicht hinfahren, weil die Regierenden damals gesagt haben, nee, ist zwar, man kann, könnte zwar hin, aber ihr kommt da nicht hin. Und dann ist die Mannschaft geschlossen über die noch offene Grenze nach West-Berlin und hat sich 1950 dann in SC Union 06 umbenannt. Und die bei uns geblieben sind, haben dann als BSG Motor Oberschöne Weide weitergemacht, waren dann zwischenzeitlich der SC Motor Berlin bzw. TSC Oberschöne Weide und dann 1963 nach der Fusion mit Rotation Berlin wurde man zum TSC Berlin und Werner Felfe und Modro und so viele andere Genossen.
Mielke.
Nee, Mielke nicht, aber die haben dann irgendwann beschlossen, dass neben der Polizei und der Armee, also mit dem BFC und ASK Vorwärts Berlin, die dann nach Frankfurt umziehen mussten, noch ein ein Gewerkschaftsclub in Berlin spielen muss. Und der muss natürlich nach einer Gewerkschaft heißen, also English Union. Und deswegen hat man 1. FC Union Berlin draus gemacht. Und diesen Jahrestag haben wir jetzt zum 60. Mal gefeiert.
Und jetzt werden einige sagen, aber Leipzig und Rostock, die feiern alle, ist richtig, weil Es gab damals eine Direktive, dass jede Bezirkshauptstadt, und wir zu DDR-Zeiten, wer DDR-sozialisiert ist, weiß ja, es gab ziemlich viele Bezirke und jede Bezirkshauptstadt sollte einer, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bezirke werden. 15 sollte, jede Bezirkshauptstadt sollte mindestens einen Fußballclub haben, der in der ersten oder zweiten Liga spielt. Mit einer einzigen Ausnahme, Berlin. Da wurde zugelassen, dass neben dem Stasi-Club auch eben...
Es gab noch mehr Ausnahmen. Also es gab zum Beispiel Sachsen-Leipzig und Lok-Leipzig. Ja. Es gab den FCK Markstadt, Wismut Aue und Empor Lauter. Wobei Aue und Lauter Tatsache zwei Ortsteile eines Dorfes sind. Mhm. Also die sind keine 2 Kilometer auseinander. Mhm. Und da hat die DDR-Führung damals gesagt, da hat an der Ostsee gar keinen Spitzenfußball gab, wurde die Empor Lauter zu Empor Rostock und dann zu Hansa Rostock. Und insofern sind das eigentlich auch Sachsen.
Ja, genau. Und deshalb haben alle ehemaligen DDR-Fußballclubs das Gründungsdatum 1900.
Nee, stimmt nicht. Nee. Dynamo Dresden hat 1953 und Magdeburg hat 1965. Die sind ein Jahr früher oder ein paar Monate früher gegründet, einfach weil es schon den Schwermaschinenbau in Magdeburg gab, ja, und stimmt, die schon lange den ersten FC Magdeburg unterstützt haben. Aber ansonsten hast du recht.
Ja.
Gut.
Und deshalb haben wir jetzt, und übrigens unsere Spielerfarben damals waren blau-weiß.
Ja, Schlosserjungs.
Die Schlosserjungs, genau.
Achso, und weißt du, warum es rot-weiß wurde?
Nee.
Nachdem Union 06 rübergegangen ist, hat die Gewerkschaft gesagt, na, wir sind natürlich rot-weiß. Wir distanzieren uns von blau, wir spielen rot-weiß. Also sozusagen der FDGB-Boss hat die Farben bestimmt.
Mhm.
Ja.
Ja, somit spielen wir heute in FDGB-Farben.
Also sozusagen seit 1951 spielt Union in Rot-Weiß. Damals noch als Motor.
Motor Oberschöneweide. Hm.
So, jetzt habt ihr wirklich alles erfahren, was man erfahren kann über Union.
Genau, pilgert mal in die Brillenzeile 41. Guckt es euch an, ist nach wie vor ein Geschäft.
Kauft euch vielleicht das Trikot, vielleicht wird es dann erfolgreicher. Hm. Kauft euch das nicht, vielleicht wird es dann nicht erfolgreicher. Weiß ich nicht, nee. Ich kaufe es mir nicht. Ich finde, dass ich genug Trikots habe und ich bin eher auf der Seite derer, die sagen, hätte man schöner machen können, hätte man nostalgischer machen können. Ein bisschen, das Adidas ist mir auch ein bisschen zu groß, das hätte ganz klein sein können, wenn man schon das macht. Und ich sag mal, 1966 haben wir schon in Rot-Weiß gespielt, da hätte man anlehnen können sich an die Trikots damals, aber
ja.
Ich bin nicht in der Schönheitskommission. Am Ende entscheiden das andere. Und wer sich das Trikot kauft. Also ich fand das T-Shirt besser dazu. Das sieht ähnlich aus. Das ist auch ausverkauft. Das finden wohl viele auch.
Ich finde es einfach ein Trikot, was eigentlich eine Geschichte abbilden soll, für den Preis von 99 Euro einfach frech.
Ja.
Man grenzt damit viele aus, die sich sowas gerne mal leisten würden, aber es sich nicht leisten können. Und bei so einem 60-Jahre-Trikot kann man durchaus schon mal sagen, wir legen ein Trikot auf, was sich viele leisten können. Dass sich das nicht jeder leisten will, ist mir klar. Aber viele schreckt ja der Preis ab und würde mich persönlich, ich bin jetzt kein Fan von dem Trikot, aber ich würde es mir für 99 Euro definitiv nicht kaufen.
Aber was ich, wie gesagt, bemerkenswert finde, ist ja, ich bin ja, wie viele wissen, schon ziemlich alt und habe viele aus der DDR erlebt. Und dieses Logo von 60. Geburtstag erinnert mich sehr an das Logo vom FDEB aus der damaligen Zeit und die Verbindung mit, dass das ja auch durch die Gewerkschaft gegründet, vielleicht war es so ja gewollt. Aber das ist interessant, dass das so passiert. Das ist dann eher gelungen, aus meiner Sicht.
Ich habe nur mal als kleinen Joke, ich bin nicht wirklich des Englischen mächtig und habe irgendwann mal einen Text von Union, der in Englisch war, in so einem Translator eingegeben. Hm. Und der warf dann aus, mhm, unter anderem erste Gewerkschaft Union Berlin.
Nee, nur erste Gewerkschaft Berlin.
Ja, genau.
Ja, ja, Union.
Hm? Union, das ist schon, ja, naja, aber so ist nun mal unsere Geschichte und dazu sollte man stehen, das stehen wir ja auch. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht, Dietmar Hamann war ja diesmal Kommentator mit bei dem Streaming-Anbieter.
Das wollte ich eigentlich noch wissen. Siehst du, das habe ich gar nicht rausgekriegt, weil ich natürlich ein AfTV-Abo habe und das da nochmal geguckt habe. Aber ich habe mich gefragt, wenn Lothar mit dir Ski gefahren ist und sich dabei verletzt hat, warum hast du ihn eigentlich geschubst?
Wir haben abgeräumt. Er stand am falschen Ort zur falschen Zeit.
Ja, okay. Hat sich ein paar Bänder wohl in der Schulter überdehnt oder gerissen, keine Ahnung. Didi Hamann war es. Ja. Also, okay.
Genau, und er hat sich sehr, sagen wir mal, sehr lobend über er war zum ersten Mal in der alten Försterei. Hm. Er hat zwar mal selber gegen Baume gespielt, aber war nie in der alten Försterei und meinte, ist ein Wort, was wir nicht so gerne hören, das ist schon kultig hier. Aufgrund der drei Stehplatztribünen. Und das ist eine kultige Einrichtung, das findet er gut. Aber ja.
Einigen wir uns auf Kulturgut.
Kulturgut, was, und das muss ja erhalten bleiben.
Gut.
Ja.
Nächste Woche wird anstrengend. Das erzählt ihr gleich offline. Wissen wir noch nicht, wie wir das machen, aber werden wir noch klären. Ja?
Ja, ansonsten.
Also spätestens nach Frankfurt hören wir uns wieder.
Genau. Einmal Grüße rausschicken nach Bonn heute.
Nach Bonn?
Ja, nach Bonn. Es gibt, wir haben eine Stammhörerin, Manuela zum Beispiel, die musste nach Bonn und ich bedauere sie sehr dafür, dass sie in Bonn sein muss. Wer will schon nach Bonn? Und die wartet darauf, dass sie die Aufnahme von heute bekommt und endlich in ihrem Hotelzimmer uns hören kann.
Ah, aber besser wäre natürlich, wenn Lisa auch da wäre, dann wäre Lisa Bonn. Das soll es gewesen sein. Ja. Habt eine schöne Woche.
Ja, bis dann.
Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.
Straßenverkehr. Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser